Der absolut. Tat mir echt leid.
Absolut.
Also dieser, muss ich wirklich sagen, Justin Rose wäre für mich, der ist für mich aktuell immer noch der verdienteste von allen. $1 Million Umsatz in der Stunde.
Ja, das ist ja so eine verrückte Statistik, habe ich jetzt auch gehört an den Tagen. Alter. Irgendwie jeder, der da reinläuft, lässt ungefähr 2.500 US-Dollar.
Zwei, zumindest ist das offiziell. Zwei Menschen sind rausgeflogen, 2026, ja. Sogar ein ehemaliger Major-Sieger.
Mark Kavecchia.
Ja, die andere Nummer ist dann spannender. Es ist ein Zuschauer des Platzes verwiesen worden, weil er eine Meta-Brille auf hatte. Aber was ich zum Beispiel gar nicht gewusst habe, ist, dass der Vorjahressieger, also ich wusste, dass er das Champions Dinner plant, dass er sagt, was es gibt und so. Aber ich wusste nicht, dass die das aus eigener Tasche zahlen. Ich dachte immer, das wäre so der Service von Augusta. Jetzt müssen wir noch über Bryson DeChambeau sprechen.
Ja.
Alle waren sich einig, wenn es jetzt mal einer packen könnte, mal wieder, ist es Bryson.
Tee Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Wir nehmen auf, muss ich ja immer sagen, am 13. April. Das ist ein Montag. Es ist früh, 9.40 Uhr. Wir sind ein bisschen später dran als sonst. Sonst nehmen wir ja immer 8.30 Uhr auf. Aber der Grund ist eigentlich relativ einfach. Ich habe Urlaub. Wenn ich Urlaub habe, dann fängt man einfach 70 Minuten später an. Was für eine völlig beschissene Aussage eigentlich. Aber so ist es. Flo ist schon wach. Der hat bis heute Nacht um 1.45 Uhr sowas.
1.17 Uhr. 1.17 Uhr war es tatsächlich.
Der Mann von heute mit der Stechuhr hat bei Sky dann ausgecheckt.
Das war erst, als ich das Gelände verlassen habe.
Ach so, so schnell ging es dann auch noch.
Genau, erst als ich das Gelände verlassen habe. Ne? Weil ne, der Arbeitsweg ist kein, oder der Weg zur Arbeit und von Arbeit ist keine Arbeitszeit. Gell? Das wissen wir ja.
Siehst du, gut, dass du es mal sagst. Also, Flo hat kommentiert, gestern der große Finaltag des Masters 2026 ist durch. Und wir haben einen Back-to-Back-Erfolg von Rory the Legend McIlroy. Ja. Der Sonntag hatte viel Gewürz, der Sonntag hatte viel Action. Das war so ein Rollercoaster-Ding. Zwischendurch dachte ich, Rosie schafft's dieses Jahr. Aber ja, fangen wir mal an. Was sagst du zum Doppelerfolg jetzt nacheinander von Rory?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich und viele anderen, wir hatten McIlroy gar nicht so wirklich auf dem Plan. Also das im Nachhinein muss ich sagen, ist das irgendwie ein bisschen bescheuert. Vielleicht war es bei vielen einfach so, dass man gesagt hat, nach dem Sieg im letzten Jahr, Häkchen dran, das war's jetzt. Der ist jetzt quasi durch, der geht jetzt in Rente. So, keine Ahnung, vielleicht war das so das Feeling bei den meisten.
Ja.
Viele hatten eher so dieses die Liste mit Bryson DeChambeau, dass der da oben steht, oder gut, Scotty Scheffler, der hat jetzt zuletzt ein bisschen geschwächelt für seine Verhältnisse, aber ich bin mir sicher, mit Scotty Scheffler machst du auch nichts falsch. Ich persönlich habe Matt Fitzpatrick ganz vorne gesehen und mein Wildcard-Pick war Brooks Koepka. Ja, das waren so die Optionen, die ich hatte, und ich muss ehrlich sagen, Roy McIlroy, Der hat das Ding wahrscheinlich am Ende deutlich spannender gemacht, als er es am Ende gerne gehabt hätte. Ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, der Junge hatte 6 Schläge Vorsprung nach dem Freitag. Der lag bei minus 12 nach Runde 2.
Ja.
Und ich war so der Überzeugung, letztes Jahr war so, er musste sich wirklich zum Sieg kämpfen. Und nachdem der bei minus 12 lag, war ich der Überzeugung, dieses Jahr wird er allen davon eilen. Also ich war der Überzeugung.
Ich war mir noch ziemlich sicher, dass mein Tipp, wo ihr mich letzte Woche immer ausgelacht habt, als ich gesagt habe, der schafft eine minus 23, der Sieger 2026, um mal einen neuen Rekord aufzustellen. Als am Freitagabend die minus 12 da stand, habe ich gedacht, naja, also wenn der so weitermacht, dann knacken wir zumindest mal die 20 unter Par.
Definitiv. Und ich habe auch eher wirklich in diese Richtung gedacht, wie du es schon prognostiziert hast, Zille, weil der Typ, der hat letztes Jahr so quasi sein gefühltes Lebenswerk vollbracht. Ja, diese größte Anstrengung da an diesem Sonntag irgendwie hinter sich bringen können mit all den Höhen und Tiefen, die dabei waren. Und dann war es für mich irgendwie klar nach diesem Freitag, yo, der wird es jetzt nicht entspannen. Klar, du musst da immer noch 36 sehr ordentliche Golflöcher spielen, aber da war nicht dieser Druck drauf wie im letzten Jahr, sondern alles, was jetzt gefühlt irgendwie so kommt, ist so das Sahnehäubchen. Und deswegen war ich eigentlich davon überzeugt, dass er jetzt allen wirklich komplett davon eilen wird. Aber dieser Samstag, der hat es ja allen nochmal richtig spannend gemacht. Er ist auf der Stelle geblieben, ja, und alle anderen haben aufgeholt. Scottie Scheffler hat sich in Position gebracht. Ich muss sagen, Cam Young, wie der das gemacht hat, war absolute Klasse. Sam Burns, super. Also da war ja wirklich noch richtig, richtig Action drin. Und das, was Justin Rose am Sonntag auf den ersten Neun da vollbracht hat, das war also der Typ. Also ich möchte nicht wissen, was es bei dem auf der Whoop-Uhr sagt. Bei dem muss ja biologisches Alter irgendwie 30, 35 sein. Mindestens 10 Jahre jünger als das, was er eigentlich ist.
Und dann aber immer sonntags dazustehen, zweimal schon im Stechen verloren zu haben. Und auch gestern zwischendurch hatte ich so das Gefühl, okay, wie der dann auch seine Emotionen gezeigt hat. Er hat selber das Gefühl, okay, wenn jetzt heute alles richtig läuft, kann es jetzt endlich mal klappen. Ja, weil der weiß ja selber, dass er jetzt auch nicht mehr in dem Alter ist, wo du jedes Jahr damit rechnen kannst. Der absolut, tat mir echt leid.
Absolut.
Also muss ich wirklich sagen, Justin Rose wäre für mich der, ist für mich aktuell immer noch der verdienteste von allen, finde ich irgendwie.
Ja, du hast es ihm im Gesicht gesehen, auf dem Weg von der 9 zur 10. Ja. Also da hat man ja kurz nach diesem Birdie, das er da gemacht hat, Nahaufnahme. Und da, also ich hatte das Gefühl, okay, dieser Mann ist auf einer Mission. Ja, also das war so für mich so gefühlt, okay, dem muss man jetzt umgrätschen, dem muss man jetzt irgendwie was antun, dem muss man irgendwie, keine Ahnung, weghauen am Tee oder sonst irgendetwas, aber der holt sich das jetzt. Also er zwingt sich diesen Sieg jetzt auf den zweiten Neun. Und wie das dann auf einmal weggekippt ist, ab der 11.
War es der 10, Kopf?
Die 10 war ja auch wunderbar runtergespielt, weißt du, schöner Schlag des Fairway runter aufs Grün, ja. Zwei Putts Paar. Und auch der Drive an der 11 war ja super. Und dann auf einmal kam dieser Mist, der zweite Schlag an der 11, dann der Pitch, der auch schon so ein bisschen wackelig war, gerade so über den Bunker drüber, dann das Bogey, aber da war erstmal noch nichts verloren. Das kann passieren, davon muss man ja irgendwie ausgehen, dass sowas auf Augusta, auf diesem Platz einfach passiert.
Aber fängt dann die Birne an?
Wahrscheinlich, weil ich
auch bei so einem Superstar wie Justin Rose?
Absolut, weil schau mal, was dann passiert ist. Also dann sind ja auf einmal Dinge passiert, wo du dir echt gedacht hast, okay, die Fehler passieren, aber da braucht es mindestens 10 Runden, dass in Summe diese Fehler passieren. Ich meine, dann kam der Chip an der 11, nee, an der 12, dieser erste kurze. Dann der Dreipad aus dem Nichts an der 13. Ja, da summierten sich auf einmal die Fehlschläge aus dem Nichts, wo du dir echt gedacht hast, wo das hat ja überhaupt nichts mit dem Rosie auf den ersten Neun zu tun. Und dann konnte er auch keinen Druck mehr ausüben und dann war es am Ende in den Händen von Rory McIlroy, das Ding hier jetzt reinzubringen.
Wir fangen gleich nochmal auch am Mittwoch an, weil es gab ja so ein paar Stories auch natürlich wie jedes Jahr rund ums Masters, aber weil wir jetzt gerade noch bei Rory kleben, ich fand die Pressekonferenz am Freitag, als er dann da saß und diesen ellenlangen Vorsprung hatte und dann sitzt er da und alle fragen ihn so die typischen Fragen und so und dann erzählt er die Geschichte und da habe ich gedacht, hä? Was ist denn da los? 3 Wochen lang hat er kein Turnier auf der PGA Tour gespielt vor den Masters und er wurde gefragt, was hast du denn die 3 Wochen da jetzt so gemacht oder so ähnlich? Und dann sagt er, naja, ich habe die Zeit schön genutzt. Ich habe meine Tochter jeden Morgen zur Kita oder zur Schule gebracht. Und dann dachte ich so, als ich das so gehört habe, cool, der hat einfach sich mal richtig down gecoolt. Der hat so Familienlife gemacht. Geilomat. Und dann sagt er, und in den 3 Wochen habe ich aber außerdem, wenn dann meine Tochter in der Schule, Kita oder was auch immer war, habe ich mich ins Privatjet gesetzt und bin nach Augusta geflogen und habe mehrfach den Platz gespielt. Da habe ich dann gedacht, verbissen kann man es aber auch sehen. Also der ist mehrfach in den 3 Wochen vor Augusta mit dem Privatjet darüber geflogen, hat eine Proberunde gespielt und ist wieder nach Hause geflogen, hat seine Tochter wieder abgeholt und saß dann pünktlich zum Abendbrot wieder mit Frau und Tochter am Tisch. So ein Life muss man sich natürlich erstmal verdienen, aber auf der anderen Seite, mein Lieber, also zeigt auf der einen Seite, er sieht das Turnier sehr ernst. Auf der anderen Seite habe ich gedacht so, wenn ich schon so einen riesen Vorsprung habe, würde ich das vielleicht eher nicht erzählen. Ich weiß es nicht warum, aber irgendwie fand ich, die Story wurde auch fleißig diskutiert in Social Media. War das jetzt gut, war das schlecht, war das cool, war das doof? Aber irgendwie hatte die Geschichte hatte für mich so einen, oh, jetzt nicht so verbissen, Rory, Alter, entspann dich mal.
Also klar, jetzt im Nachhinein kann man sagen, der Erfolg gibt ihm recht. Und wenn ich jetzt sage, das hat er super toll gemacht, dann ist es irgendwie so das Offensichtliche. Wahrscheinlich würden wir anders diskutieren, wenn er jetzt dann Cut verpasst hätte oder hätte dann am Wochenende 80-80 gespielt.
Ja.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann dieser Routine, wenn auch unorthodox, wirklich was abgewinnen. Weil er hat den Platz vorbereitet und wenn du dir jetzt anschaust, wie er über den Platz gegangen ist, der ist da drüber gegangen, als wäre es sein Heimatplatz. Der stand am Abschlag und er musste gar nicht großartig mit seinem Caddy Harry über irgendwelche Sachen diskutieren, sondern es war relativ schnell klar, was jetzt an diesem Abschlag passieren wird. Ja. Er kannte die Linien in- und auswendig und ich denke jetzt gerade so an den Chip gestern an der 17, an dem vorletzten Loch, der ist dahin, als wäre es eine Proberunde gewesen. Der ist dahin, hat Wedge genommen. Harry ist quasi zum Vorgrün gelaufen, hat's Backup gestellt und haben zugeschaut, wer ihn eben hingechippt hat. Und das ist ja am Ende genau diese Leichtigkeit, die du ja haben willst in dieser Situation. Der Platz muss entsprechend vorbereitet sein, dass du keine blinden Fehler machst. Ja. Aber gleichzeitig wirst du ja in einer Art und Weise spielen, dass du noch diese Leichtigkeit beibehältst und dass du nicht zu verbissen und da dieser Winkel und da und dort und jetzt müssen wir noch so berechnen und guck mal und das muss man triangeln und dann keine was weiß ich nicht alles. Ich finde, da hat er die Balance richtig gut hingekriegt und einen weiteren Aspekt, den ich da noch mit reinbringen möchte, ist Thema Energie. Normalerweise, wenn du in so eine Turnierwoche reingehst, dann ist ja meistens Montag oder spätestens Dienstag Travel Day, dann gehst du auf die Anlage, schlägst du ein paar Bälle, spielst vielleicht 9 Loch, dann am Mittwoch spielst du 18 Loch und dann hämmerst du ja das Turnier durch von Donnerstag bis Sonntag mit Vor- und Nachbereitung und das zieht richtig viel Energie. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in der Führung bei so einem Turnier wie den Masters, mit so einer Bedeutung, wie es für mich hat, dann brauche ich alle Energie, die mir zur Verfügung steht, um diese mentale Anspannung, um diesen, sag ich mal, diese Belastung über die letzten 2 Tage auszuhalten. Und wenn ich da im Vorfeld die Chance habe, den Platz vorzubereiten, um dann in der Turnierwoche etwas weniger machen zu müssen, damit ich eben diese Energie besser konserviere, ein bisschen besser spare für die wichtigen Momente, dann muss ich jetzt im Nachhinein sagen, hat er das eigentlich ziemlich klug gemacht.
Oh oh.
Tea Time, Werbung.
Leute, einer unserer Partner dieser heutigen Folge ist Golf Amore. Kennt ihr vielleicht schon? Golfamore.com. Da könnt ihr auf über 1600 Golfplätzen in ganz Europa verbilligt Golf spielen. Auf 300 Plätzen in Österreich und in Deutschland für die Hälfte des Green Fees. Und wir geben euch nochmal 10% obendrauf bis zum 31. Mai. Geht auf golfamore.com und mit dem Code TEATIME26, TEATIME zusammengeschrieben und dann einfach 26, alles in einem Wort, bekommt ihr nochmal 10% auf eure Buchung. Alle Infos auf golfamore.com und natürlich auch bei uns in den Shownotes. Viel Spaß beim Golfen.
TEATIME, Werbung Ende.
Lass uns mal über die schönen Nebengeschichten abseits eigentlich nicht, aber über die Stories sprechen von Augusta 2026. Das erste, was so durch die Yellow Press und durch Social Media ging, waren die Fotos von Viktor Hovland vom Par-3-Contest am Mittwoch. Er hat seine neue Freundin vorgestellt. Nein, nicht seine neue, er hat eine Freundin vorgestellt, Richtig. Weil das kannte man ja von Viktor Hovland nicht. Ähnlich wie früher bei Ricky Fowler auf amerikanischer Seite gab es ja immer diese Ryder Cup Family-Fotos, Pärchenfotos und auf europäischer Seite war es grundsätzlich Viktor, der da alleine stand und auf amerikanischer Seite war es früher immer der Mann, der sonntags immer in Orange gespielt hat, der da alleine stand. Er hatte dann irgendwann eine Frau an seiner Seite. Jetzt hat Viktor Hovland endlich auch jemand mitgebracht. Eine Lehrerin und sie sind zusammen und sie sind glücklich. Herrlich.
Ist das
Hast
nicht
du auch
schön.
Geheult wie ich?
Ja, genau. Und dieser Mittwoch mit diesem Par-3-Contest, wo diese ganzen familiären Aspekte der Spieler eine deutlich größere Rolle spielen, war das doch der perfekte Moment, um da der Weltöffentlichkeit zu zeigen, Viktor ist nicht mehr zu haben.
Ja, das war das Schöne, das war das Bunte, das war das Romantische. Da ging überall die romantische Musik an, da war, ach Gott, ist,
da
wir
war
freuen
das doch
uns alles.
Passend, oder? Da ist doch die Masters-Theme-Musik doch wunderbar
Herrlich.
Passend, oder?
Ja, ja. Da war schöne heile Welt. Aber der Mittwoch hat leider auch, zumindest auf amerikanischer Fanseite, richtig Beef mitgebracht, nachdem ESPN, das ist der Sender, der das Masters unter anderem in Amerika überträgt, plötzlich irgendwelche YouTube-Stars und aus Fansicht die falschen Promis mit zur Fernsehübertragung gebracht hat. Also da saß dann zum Beispiel ein Wrestling-Star mit im ESPN-Studio und hat mitkommentiert. Das fand der der alte amerikanische Fan fand das so beschissen, dass es da am Mittwoch zumindest für den Fernsehsender ein richtiges, Social-Media-Bashing gab. Da ging es richtig los. Dann waren noch so ein paar andere YouTube-Leute irgendwie am Start. Und das hat in Amerika für viel Diskussion gesorgt. Also was soll das? Lass doch Augusta wenigstens noch so, wie es früher mal war. Und lass doch bitte diese Trottel, in Anführungszeichen, habe ich irgendwo gelesen, außen vor. Aber das gehört heute wahrscheinlich irgendwie dazu. Aber hat nicht allen gefallen.
Nee, das kann ich schon gut sehen, dass es da zu unterschiedlichen Reaktionen geführt hat. Ich meine, das Masters ist halt schon so ein Turnier, das eigentlich polarisiert. Also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, das ist jetzt nicht wirklich, sag ich mal, der Leuchtturm im Sinne von offen und Vielfalt und alles. Da haben sie ja ihre Geschichte an Schwierigkeiten mit dieser Club. Ja.
Sowieso.
Und da gibt es bestimmt einige Dinge, die wir da ganz cool finden, weil ich muss ehrlich gestehen, dieses keine Handy-Policy finde ich echt gut, weil man hat dann mehr das Erlebnis Sport und ist weniger mit Foto hier, Video da beschäftigt und Social Media hier und da, sondern man ist halt einfach voll da und kann das Ganze genießen. Und natürlich, wenn man jetzt so konkret über die Situation redet, seien wir doch mal ehrlich, so ein Jim Nance, der passt doch eigentlich viel besser zu Masters als so ein Wrestling-Typ. Ja, also
ja,
am Ende bin ich auch, und da bin ich ja von uns dreien wahrscheinlich schon eher so der etwas konservativere, was so diese ganzen Themen rund um den Golfsport angeht. Und bei dem Masters muss ich schon sagen, okay, versuchen wir doch mal alles irgendwie so beizubehalten, dass es zu diesem Turnier irgendwie passt. So, und da passt schon eher so ein Elder Statesman, ja, wie Jim Nance oder wie auch immer. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn Rory da jetzt gewinnt, und nehmen wir doch mal die Situation vom letzten Jahr, und dann hast du so einen Wrestling-Star, der dann da sitzt und sagt, boah, fett krass, wie er da den Platz-Dropkick da gemacht hat und krass über das Knie gelegt hat. Ja, so richtig krass, Mann. Ja, Mann, komm. Ich meine, da gibt es bestimmt Turniere, da ist es super passend. So Waste Management kann ich mir vorstellen. Geil, jederzeit, super.
Ja.
Ja, aber bei Masters irgendwie...
Ja, es war aber dieses passen. Jahr schon spürbar, dass sich alles so auch im Social Media so diese typische Nummer so, Tiger kommt doch noch zum Masters, und dann siehst du halt, wie bei der Proberunde von Rory und von Bryson, glaube ich, dann halt so ein Van übers Grün knallt und da einen Crash hinlegt, so unter dem Motto, hahaha. Die Videos ehrlicherweise, aber da bin ich wahrscheinlich zu alt dafür, die holen mich halt nicht ab. Da denke ich dann so, okay, man kann drüber sprechen, wenn es passiert ist, und das ist alles scheiße gelaufen, aber jetzt, Leute, lasst den Typen doch endlich mal zufrieden. Und am Ende ist es ehrlicherweise nicht lustig.
Nein.
Es ist nicht lustig. Ende. Also, es waren schon ein paar Sachen irgendwie so, wo ich gedacht habe, so, okay, das selbst das Masters ist nicht mehr sicher davor. Es gehört heute irgendwie dazu.
Keine Ahnung. Also, ich meine, du machst ja auch so einen anderen fantastischen Podcast, Notaufnahme. Und da kommen ja auch Dinge vor. Du hast mir mal von so einer, also auf jeden Fall mal reinhören. Lohnt sich auf jeden Fall. Notaufnahme. Podcast produziert von Jens Zielinski. Da sind Dinge dabei. Und ich glaube, das geht so in diese Richtung, wo du vom ersten Impuls her so ein bisschen drüber lachst, aber eigentlich sagst, eigentlich ist das nicht witzig. Ja, und das geht so ein bisschen in diese Richtung. Deswegen auf der einen Seite kann ich es verstehen, das ist so ein bisschen schwarzer Humor. Aber auf der anderen Seite, wenn ich da eine Entscheidung treffen müsste, ob ich das da jetzt mitgehe und das reposte und sage, total witzig, haha, oder eben lasse, da würde ich sagen, Leute, lasst es. Gleichzeitig muss man aber auch kritisch sagen, Zille, und ich finde, das darf man hier auch gerne so ansprechen, ist ja nicht das erste Mal, dass Tiger so etwas macht.
Nein, klar, nee, ich wollte es auch gar nicht mehr.
Also das ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Von daher, ja, der hat anscheinend Themen, die er bearbeiten muss. Ja, ihm gebührt eine gewisse Privatsphäre, sich auch darum zu kümmern. Da muss jetzt nicht einmal die Boulevardpresse hinterher sein. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, jedes Mal gleiche Story irgendwo, oder? Er macht das Ding und sagt dann, ich gelobe Besserung, werde die Klinik besuchen, werde die Therapie durchlaufen, und dann passiert jetzt zwei, dreimal wieder das Gleiche. Also, keine Ahnung, ich finde, das gehört aber auch zu dem Bild, wenn wir das ansprechen.
Absolut, klar. Nein, also ich wollte jetzt auch gar nicht das Fass Tiger aufmachen. Ich habe nur damit sagen wollen, du hast gemerkt, dass rund um das Masters in diesem Jahr auch im Social Media schon ein bisschen andere Dinge passiert sind, weil das ja sonst immer so die heile Welt ist. Ja. Alles ist immer so sehr betucht, alle haben einen Anzug angefühlt. Du siehst am Anfang immer die Videos, wie das Champions Dinner vorbereitet wird. Ah, ist alles so edel und so. Und dann fliegt dir zwischendurch halt so ein Social Media Video um die Ohren, wo du denkst so, huch, hoppla.
Ja, wo kommt
vom
das
klassischen
auf einmal,
Konzert
ne?
bist du plötzlich dann beim Dark Hip Hop oder so.
Ja, richtig. Nee, da hast du recht. Das stimmt. Das passt am Ende gar nicht. Und ja, also wenn ich in deinem Verständnis, wenn ich das jetzt so auf mich wirken lassen würde, würde ich auch sagen,
Na, du hast halt beides. Du hast die Zielgruppe und du hast die Zielgruppe. Jetzt vermischt sich das so langsam, aber du merkst halt, okay, es knarzt noch so ein bisschen vorne und hinten. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich so einen Kelce dann da brauche, auf dem Par-3-Contest als Caddy, um das unbedingt irgendwie anders oder lustig zu sehen. Der Par-3-Contest zum Beispiel lebt ja von sich alleine irgendwie.
Ja.
Aber was ich zum Beispiel gar nicht gewusst habe, ist, dass der Vorjahressieger, also ich wusste, dass er das Champions Dinner plant, dass er sagt, was es gibt und so. Aber ich wusste nicht, dass die das aus eigener Tasche zahlen. Ich dachte immer, das wäre so der Service von Augusta.
Würde man echt denken, ne? Und das habe ich eigentlich auch gedacht, dass das irgendwie so eine eigene Tradition ist und damit diese Tradition am Leben bleibt und dass, sag ich mal, die Spieler da nicht so sehr aufs Geld achten müssen, wobei man jetzt sagen muss, ich meine, damals war das vielleicht eine etwas andere Nummer, da war das Preisgeld noch nicht ganz so hoch, aber ich glaube heutzutage, wenn du da mit deinen 4,5 Millionen US-Dollar rausgehst, was es für den Sieger gibt, musst du jetzt nicht allzu sehr darauf achten, wurde da jetzt nochmal eine Flasche extra bestellt oder zu wenig. Das können sie schon aus eigener Tasche zahlen. Aber ich hätte schon gedacht, dass das alles irgendwo bei Augusta bleibt. Wie viele Dinge?
Hab ich auch gedacht.
Weil ganz ehrlich, ganz viele Dinge sind ja bei Augusta. Da ist ja eigentlich nichts so wirklich ausgelagert. Alles wird von dem Golfclub mit organisiert, veranstaltet und produziert und was weiß ich nicht alles. Deswegen, das habe ich eigentlich auch nicht erwartet. Und passt irgendwie jetzt auch erstmal nicht zu meinem Bild von Augusta, von dem, wie die Dinge da normalerweise laufen. Deswegen ist es auch für mich neu. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht so wirklich ein Gefühl dafür, was ich davon halte. Das ist so, als wäre Augusta der Facilitator, ja.
Ist der Caterer.
Caterer, ne? Und am Ende zahlt halt der Champion die Rechnung.
Ja.
Obwohl, kann ich eigentlich auch was irgendwo von, ja, dem kann ich irgendwie auch was abfinden. Weil es ist genauso, als würdest du ein Hole-in-One bei dir zu Hause machen, dann geht halt, keine Ahnung, das Leitungswasser auch auf deine Kappe.
Ja. Was gab's noch? Zwei, wir haben ja in der letzten Folge über das Handyverbot gesprochen, zwei, zumindest ist das offiziell, zwei Menschen sind rausgeflogen, 2026, sogar ein ehemaliger Major-Sieger.
Mark Kavecchia.
Ja, der blöderweise mit dem Handy telefoniert hat. Die andere Nummer ist dann spannender. Es ist ein Zuschauer des Platzes verwiesen worden, weil er eine Meta-Brille auf hatte.
Hm.
So eine Social-Media-Brille. Egal, ob er jetzt gefilmt hat oder nicht, das weiß ich nicht. Das steht auch in keinem Bericht so richtig drin, aber er ist rausgeflogen, weil einer der Marshals festgestellt hat, der Junge trägt so eine komische Social-Media-Brille. Und tschüss.
Ja, das ist auch, ich meine, ist bitter, ne? Also, keine Ahnung. Da sind wir jetzt im Bereich, weißt du, wenn jemand so eine Brille auf hat, der kann natürlich immer argumentieren, yo, das ist halt meine Brille, die brauche ich, um sehen zu können. Aber da sind sie halt rigoros, ne? Das ist
ja,
halt
aber das finde ich auch okay. Also ich finde es wirklich okay. Das irgendwie finde ich das, wir haben das schon so oft durchdiskutiert. Am Anfang habe ich gedacht, so Leute, stellt euch halt an. Aber je öfter das dann auch bei der Übertragung klar war, ich glaube, hattet ihr das? Irgendwann mal im Kommentar habt ihr gesagt, gucken Sie mal bitte jetzt zu. Keiner hat jetzt gerade diesen Schlag von Rory, der so ein bisschen aus dem Wald von dem Pinien ab irgendwie war. Keiner hat den gefilmt.
Ja.
Weil wenn du wirklich mal drauf achtest bei den anderen Turnieren, alle zücken ihr scheiß Handy. Keiner kriegt diesen Schlag wirklich
live. Jeder ist doch nur so da, oder?
Ja, genau.
Jeder.
Alle haben das Handy in der Hand, gucken. Und beim Masters keiner. Jeder guckt einfach Golf. Und da ist es mir nochmal richtig bewusst geworden, dass das eigentlich richtig geil ist, dass das cool ist und dass das gar nicht irgendwie, da muss man gar nicht drüber diskutieren.
Ich finde das so erfrischend. Ich war ich hatte meine Family hier unten in München, jetzt an den Tagen, als ich auch kommentiert habe, und wir waren in Poing in diesem Wildpark. Kann ich nur empfehlen. Wer in München ist, Poing, Wildpark, auf jeden Fall hingehen, top. Und da habe ich so ein Gefühl dafür gekriegt, also auch am eigenen Leib, wie es so ist, wenn man mit Handy rumläuft oder wenn man die Dinge einfach genießt. Meine Tochter wollte die ganze Zeit, Papa, kann ich Handy haben, Foto, 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 und war nur damit beschäftigt, Fotos zu machen und hat gar nicht so wirklich wahrgenommen, was da gerade passiert mit den Tieren. Und da ist mir das selber so richtig aufgefallen, wie sehr das ablenkt vom eigentlichen Turniergeschehen und diese Einmaligkeit nimmt von diesen Situationen, von diesen Erlebnissen. Der Fokus ist komplett weg. Man ist nicht mehr bei sich, man ist nicht mehr bei dem Turnier, sondern man ist nur noch bei dem Handy, man ist nur noch beim Social Media und posten, posten, posten.
Gefühl. Muss man sich immer mal wieder bewusst werden und das einfach dann vielleicht mal selber probieren. Auch bei einem Turnier, wo man vielleicht selber jetzt mal hinfährt, BMW International Open oder so. Vielleicht einfach mal gucken, ob man einen Tag mal ohne Foto, ohne Video auskommt. es einfach mal im eigenen Körper irgendwie spüren. Ich glaube, das tut am Ende ganz schön gut.
Ja, definitiv.
Laut Caddy Network macht der Pro Shop in Augusta $1 Million Umsatz in der Stunde.
Ja, das ist ja so eine verrückte Statistik, habe ich jetzt auch gehört an den Tagen. Alter. Irgendwie jeder, der da reinläuft, lässt ungefähr 2.500 US-Dollar.
Wie krank ist das? Das sind fast $300 die Sekunde.
Ist krank, oder? Aber ich bin mir sicher, jeder, der da reinläuft, ist auch im Auftrag von Freunden, Bekannten, Familien da unterwegs.
Ich habe Videos gesehen, da stehen Leute auf dem Parkplatz, die machen ihren Kombi auf vor dem Hotel und sagen, heute waren wir zum Tag 3, also 3 Tage hintereinander und laden wieder die Tüten ein, ja, weil sie jeden Tag neue Sachen aus dem Pro Shop irgendwie rausziehen, rausschleppen. 1 Million am Tag.
Pro Stunde, wäre
ein Witz.
Ja, genau. Also da war es ein schlechter Tag. Da waren wahrscheinlich Regenfälle und sind nur die Hälfte der Leute da gewesen oder irgend sowas. Ja. Wobei ich glaube, selbst Regen würde keinen davon abhalten, bei den Masters aufzukreuzen.
Tee Time, Werbung.
Liebe Golfgemeinde, ihr wisst, die DP World Tour macht seit letztem Jahr endlich auch wieder Halt in Österreich und im Jahr 2026 kommen die Austrian Alpine Open nach Kitzbühel vom 25. bis zum 31. Mai. Und Kitzbühel, liebe Golfgemeinde, lohnt sich auch so unbedingt mal für uns Golferinnen und Golfer, denn ihr findet innerhalb von 5 Minuten von Kitzbühel aus 4 exklusiv geniale Golfplätze in Kitzbühel. Es gibt 12 Golfhotels und vieles natürlich auch in der wunderschönen Bergwelt von Kitzbühel zu entdecken. Die Austrian Alpine Open finden statt vom 25. bis zum 31. Mai. Da wäre dann ein Golfplatz natürlich blockiert, aber ihr könnt ja die anderen 3 irgendwie unsicher machen. Also vielleicht da auch eine wunderschöne Woche einfach mal in Kitzbühel verbringen. Da kann man nämlich auch abseits des Golfsports jede Menge schöne Sachen erleben. Vielleicht zum Beispiel mal die Streif erwandern oder vieles, vieles mehr. Also sichert euch vielleicht jetzt schon online die Tickets für das DP World Tour Turnier. Da wird Sepp Strucker, der österreichische Superstar der amerikanischen USPGA Tour, aufziehen. Er hat gerade erst in Augusta gespielt. Er ist Ende Mai auch in Kitzbühel am Start. Aber natürlich kommt auch der Titelverteidiger und der kommt aus Deutschland, Nikolai von Dellingshausen. Vielleicht macht er dieses Jahr ja den Rory und gewinnt auch back-to-back sein großes Turnier in Österreich in Kitzbühel. Geht mal rein auf kitzbühel.com. Da findet ihr alle Informationen zu diesem wunderschönen Ort und natürlich auch zum großartigen DP World Tour Turnier. Alle Links, die ihr wissen müsst und finden müsst, findet ihr aber natürlich auch bei uns in den Shownotes. Viel Spaß bei eurem nächsten Urlaub in Kitzbühel.
Tee Time, Werbung Ende.
So, was gab's denn noch so für Side-Stories? Klar, das war auch für alle immer so ein bisschen eine Diskussion. Das ist seit langem nicht mehr der Fall gewesen, dass 2 der Größten gleichzeitig nicht da waren, nämlich Tiger Woods auf der einen, aber auch Phil Mickelson. Also, dass beide nicht aufgeteet haben an einem Masters. Ist mir dann auch erst klar geworden, was ist eigentlich mit Mickelson los? Der zieht sich auch richtig zurück aus der Öffentlichkeit und so weiter.
Ja, ist richtig. Seitdem er, ich meine, der hatte ja nochmal diesen fantastischen Herbst gegen Ende seiner Karriere auf der PGA-Tour, bevor er dann auf die Lift-Tour gewechselt hat.
Ja.
Seitdem er auf der Lift-Tour ist, läuft es irgendwie sportlich nicht so sehr. Und ich kann mir vorstellen, so wie er drauf ist, mit so ein bisschen Ego hat er ja schon, muss man ja schon ehrlich sagen. Und ich glaube, er beansprucht von sich ja auch trotzdem weiterhin konkurrenzfähig zu sein und gut Golf spielen zu können, was er zweifelsohne konnte und bestimmt auch weiterhin kann. Aber da müsste er sich ja wirklich dem direkten Vergleich und vielleicht der Blöße geben, dass er dann da drüber geht. Und ich spinne jetzt einfach mal. Ja, und das sage ich mit allem Respekt, den ich habe vor dem mehrfachen Major-Sieger. Der spielt dann da vielleicht seine 79, 78, verpasst den Cut. Und dann am Ende mit der Art und Weise, wie er ja normalerweise kommuniziert, ist es ja klar, dass er dann komplett durch den Kakao gezogen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass er da einfach keinen Bock drauf hatte.
So, und dann gab's ja so ein paar, dieses Jahr auffallend viele, finde ich, so Ausflipper.
Ja.
Also, Bobby McIntyre macht den Effe.
Ja.
Sehr schön. Und Sergio Garcia zerballert seinen Driver in der T-Box der 2. Bahn. Also, er hat quasi gerade erst angefangen am Finalsonntag, knallt seinen Driver auf den Boden gegen so eine Kühlbox, macht ihn komplett kaputt, hat noch jede Menge Zeit zum Spielen ohne Driver.
Und trägt einfach mal das Bag von John Rahm.
Ja,
Was so ich überhaupt viel, nicht gecheckt habe. Also, wenn man sich die Bilder anschaut, man sieht, wie er halt da den Ticker hat, der Driver kaputt geht.
Ja.
Und dann das nächste Bild, was du siehst, ist irgendwie, wie Sergio mit dem Bag nach vorne läuft. Ja. Und dann guckst du nach hinten und dann siehst du John Rahms Caddy wieder irgendwie lächelt und hinterher rennt.
Ja, ich habe irgendwie mitgekriegt, dass John Rahms Caddy hat den Bunker klar gemacht, ja, irgendwie, und da lag halt dann das Bag und Sergio war, glaube ich, noch mit sich beschäftigt, weil er davor den Driver kaputt gemacht hat. Keine Ahnung, im Interview hat er danach immer nur gesagt, Bad Golf, Bad Golf, weil er immer gefragt wurde, warum hast du deinen Driver kaputt gemacht? Warum denn schon auf der zweiten Teebox? Du hast ja das Ding gerade mal gefühlt nur einmal in der Hand gehabt. Bad Golf, Bad Golf, nächste Frage. Bad Golf, nächste Frage.
Ja, genau. Das war dann relativ monoton, was er dann als Antwort gegeben hat. Aber eine Antwort fand ich einfach cool. Als er dann meinte, mein Gott, das hat ja dann die Entscheidungen über die nächsten Löcher ein bisschen einfacher gemacht, was ich dann vom Tee nutzen würde. Es war halt dann das Dreierholz.
Ja, vielleicht muss man das einfach sich so auch angewöhnen, immer an Schläge kaputt machen, um es am Ende sich leichter zu machen, keine Ahnung. Vielleicht ist das ein neuer Weg oder vielleicht ist das der Liv-Weg, ja, keine Ahnung. Eine neue Challenge. Am Ende gucken wir mal, mit wie vielen Schlägern wir auf der 18 noch ankommen. keine Ahnung. Ja, apropos, jetzt müssen wir noch über Bryson DeChambeau sprechen.
Ja.
Alle waren sich einig, oder es ist ja jedes Jahr so, wenn es jetzt mal einer packen könnte, mal wieder, einfach auch, weil er so ist, wie er ist und weil er Mega-Golfer ist, ist es Bryson. Wir haben in der letzten Folge auch mal kurz den Punkt gehabt, ich habe, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, beim Masters dreht er so ein bisschen mit dem Kopf ab. Das ist zu viel Druck oder so ähnlich. Und dieses Jahr fühle ich mich extrem bestätigt. Beim Par-3-Contest war er noch super witzig drauf. Alles easy, alles cool und so. Und mit Start, mit Donnerstag, hatte ich das Gefühl, war aus.
Ich glaube, diesen Druck hat er aufgeladen, seitdem er sich so zum Man of the People positioniert hat. Weißt du, seitdem er das mit dieser YouTube-Nummer angestoßen hat und dies und das, hey, und ich bin one of you. Und hier, als ich die US Open gewonnen habe, da hat er halt dann überall seinen Pokal rumgereicht. Ja. Und selbst da habe ich schon gedacht, okay, das kann man machen.
Ja.
Ja, also sich mit den Menschen wirklich so stark zu identifizieren. Birgt aber natürlich immer die Gefahr, dass dann auch von denen eine gewisse Erwartungshaltung projiziert wird auf Bryson, weil er dann quasi so der Vertreter von den People ist beim Turnier und er muss jetzt einer gewissen Verantwortung dem gegenüber gut spielen. Das kann auf der einen Seite, sag ich mal, sehr gut für ihn sein und er lebt dann von der Energie, von der Atmosphäre und kann das quasi aufnehmen, aber das hat natürlich dann auch immer die Gefahr Erwartungshaltung von außen. So, und ich glaube wirklich, und da gebe ich dir jetzt recht, es gibt Turniere oder auf der Liv-Tour, da ist es wahrscheinlich nicht so hoch, da geht es dann einfach nur um Entertainment, da geht es darum, da ist vielleicht der sportliche Erfolg erstmal nicht so hochrangig, aber bei den Masters geht es einfach um sportlichen Erfolg. Da kann er jetzt nicht in der Gegend rumspringen und Küsschen, Küsschen und was weiß ich nicht alles machen. Das ist da komplett fehl am Platz. Das heißt, ihm wurde so ein bisschen diese Atmosphäre geraubt, die er sich so kreiert hat über die letzten Jahre, worin er wirklich aufgeht. Und alles geht jetzt nur noch ums Sportliche. Und ich glaube, da hatte es dann am Ende eher diesen negativen Effekt, wie du angesprochen hast, mit Erwartungshaltung und Druck von außen.
Wie würdest du das Masters 2026 jetzt mal so einordnen? Ich fand den Sonntag so spannend wie fast noch nie. Ich fand es ehrlicherweise spannender als letztes Jahr.
Absolut, also wir hatten da ja wirklich alles geliebt, also da haben wir ja alles bekommen. Normalerweise so ein Turnier entwickelt sich über mehrere Tage und erst, keine Ahnung, am vierten Tag, am Nachmittag kristallisieren sich so zwei, drei Leute raus, die dann um den Sieg mitspielen. Was ich einfach spannend fand bei diesen Masters ist, du hast so viele Geschichten dabei gehabt oder Spieler mit möglichen emotionalen Geschichten. Ich meine, wir alle hätten es doch Rosie gegönnt. Also,
Ich hätte es auch Shane Lowry gegönnt.
Auch Shane Lowry wäre geil, Alter, gewesen, dass der das Ding gewinnt.
Der arme Kerl. Der ist auch, glaube ich, von der Birne her dann völlig da niedergegangen.
Dann keine Ahnung, Scotty, den Typ muss man einfach mögen. Ich meine, ich finde es ja schon, wie geil ist es, mit einem Spitznamen offiziell aufzuteen auf den Touren. Ich meine, da heißt ja eigentlich Scott. Ich meine, stell dir mal vor, du spielst bei die BMW International Open und du gehst nicht als Jens Zielinski an den Start, sondern als Zille Zillelinski. Ich meine, das
finde ich cool.
Das ist ja schon cool, finde ich. Und den muss
wir
man
hatten
einfach
bei der
mögen.
German Challenge vor 3 Jahren hat mich die Starterin im Wittelsbacher Golfclub gefragt, als ich Caddy für Bernd gemacht habe, auf seinem letzten großen Auftritt in Deutschland, muss man an der Stelle so sagen, ob sie ihn Gag bringen darf und ob sie ihn als Bernd Rittenhuber ankündigen darf. Da habe ich ihr das verboten. Da habe ich gesagt, nee, heute sind wir ein bisschen ernster unterwegs, der Mann will hier das Turnier gewinnen.
Ja, ja, kann ich nachvollziehen.
Aber egal, ja.
Also den muss man einfach mögen, deswegen jedes Mal, wenn der gewinnt, dann hat man es einfach gern. Dann natürlich McIlroy nach der Geschichte im letzten Jahr. Ja, dann hast du auch einen wie Brooks Koepka, weißt du, so das gescholtene Kind, das jetzt wieder in die Familie der PGA Tour zurückkehrt und vielleicht da gewinnt und dann eine ganz große Geste, die Möglichkeit hat, die Plattform hat, eine ganz große Geste der Büße oder der Wiedereinbürgerung oder wie auch immer man das bezeichnet.
Ja, da ist auf jeden Fall was dran.
Machen kann. Also da waren so viele Geschichten drin aus ganz unterschiedlichen Ebenen. Und deswegen gefühlt, wer auch immer da gewonnen hätte, es wäre was Besonderes gewesen. Das heißt, es war von vornherein klar, das Masters ist einfach was Besonderes. Es war auch die 90. Auflage. Also wir haben auch einen runden Geburtstag. Und es war... Der Freitag hat schon, finde ich, so viel geliefert. Weißt du, Roy McIlroy mit dieser Führung, dann der Samstag, als alles wieder zusammengeschmolzen ist, dann der Riesencharge von Rosie am Sonntagvormittag. Da war...
Cameron
so
Young,
viel
Burns,
drin,
alle, die da Gas gegeben haben. Wahnsinn.
So viel drin von Anfang bis Ende. Und seien wir mal ehrlich, normalerweise jedes Turnier wird ja eigentlich frühestens Samstagnachmittag, Sonntagnachmittag irgendwie spannend. Aber da hattest du ja von Anfang an alle Storys drin. Und das ist das, was es für mich in diesem Jahr so wirklich besonders gemacht hat.
Das Masters 2026 ist in the books. Es hat Spaß gemacht. Es war auch schön, das auf Sky zu gucken, möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Auch Doppelmoderation und so. Sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Gerne.
Und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.
Übrigens, da hat mich der Jonas echt gecarried. Also auch die beiden anderen Kollegen, Flo Bauer, Konstantin Schad, großes Kompliment. War echt klasse, mit denen zusammengearbeitet zu haben. Und mir ging's samstags so dreckig, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe eine Erkältung davon getragen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so ein bisschen hört, dass ich ein wenig nasal bin.
Da haben wir beide das gleiche Schicksal geteilt. Weil ich bin auch noch nasal unterwegs.
Nasal,
ja.
Sind wir beide ein bisschen nasal in der Zeit. Und mir ging es so dreckig in dieser Spätschicht. Und ich habe mir echt teilweise gedacht, der muss das gleich alleine machen. Und Jonas hat mich da so klasse durch die Sendung gecarried und hat übernommen und ich konnte einsteigen und aussteigen, wann ich wollte. Also echt ganz tolles Teamwork. Und ich habe auch am Ende von einigen erfahren, die wussten, wie es mir geht, dass das irgendwie gar nicht so wirklich aufgefallen ist. Und
dann ist es cool.
Das
Ah, Jonas ist auch überragend.
Also der macht das und der geht in diesem Turnier auf. Die letzten zwei Stunden unserer Übertragung, wir standen, wir saßen nicht mehr, wir standen einfach die ganze Zeit, was einfach so geil und so spannend ist. Und wenn Jonas da anfängt, über Augusta zu reden, ja, beim Einstieg oder bei der Abmoderation und man denken würde, yo, hör jetzt mal endlich auf mit diesen ganzen und Augusta und besonders und heiligen Fairways und besondere Momente und Geschichte, das kommt aus dem Herzen bei ihm. Das ist nicht, ich habe jetzt diese Phrasen auswendig gelernt und vorm Spiegel trainiert. Das kommt aus Jonas' tiefsten Inneren. Ja. Der lebt und liebt dieses Turnier. Und als wir fertig waren, der hat dann auch irgendwann mal während der Abmoderation gesagt, als Rory da gewonnen hat, ich bin kurz davor, ein bisschen Pipi in den Augen zu haben. Deswegen, ja. Jonas, der lebt dieses Turnier, der liebt Golf, ist ja eigentlich hauptsächlich beim Fußball. Am Start, aber Golf hat bei ihm einen ganz besonderen Stellenwert und das hat man auch hier wieder gemerkt.
Nee, hat Spaß gemacht, großes Kompliment und wir freuen uns schon auf die nächsten großen Turniere, die da kommen. Wir freuen uns auch auf nächste Woche, da wird Bernd dann auch hoffentlich wieder bei uns sein. Der hat heute eine Buchung.
Ach so, hat er eine Buchung?
Wir haben kurz telefoniert, er ist ihm aufgefallen, ich habe bei der Aufnahme eine Buchung. Und zwar hat irgendjemand ihn einen ganzen Tag gebucht. Ich weiß nicht, wie sowas dann anfängt. Morgens muss er dann zum Markt und Frühstück holen und erstmal Tee machen. So eine Tagesbuchung stelle ich mir sehr spannend vor.
Ja, keine Ahnung. Das, was Bernd halt so einen Tag lang macht, ne? So vielleicht Kinder in die Kita bringen, ist er ja erfahren darin, kann er ja.
Ich glaube, es hatte schon mit Golf zu tun, da bin ich mir ziemlich sicher. Gut. Aber wir können uns ja nächste Woche da die Antworten holen. Wir fragen ihn einfach, wie so seine Tagesbuchung war. Hey Leute, das hat Spaß gemacht, das Masters. Wir hören uns nächste Woche wieder. Viele Grüße, ich bin in Österreich, bin noch in den Bergen, weil Skisaison ist noch diese Woche. Sonntag schließen wir hier ab und dann ist auch die Skisaison am Arlberg vorbei. Und dann bin ich wieder im normalen Level. Nächste Woche sind wir wieder da mit Bernd, mit Flo und einigen neuen Geschichten. Dankeschön fürs Einschalten. Drückt die Glocke, lasst einen Kommentar da und dann hören wir uns nächste Woche schon wieder. Auf Wiedersehen.
Bis dann. Ciao, ciao.